Ulla Lohmann, Sie sind Vulkanexpertin. Doch bevor wir über Vulkane und ihr spannendes Leben sprechen, müssen wir ein Wort verlieren über das Klima und seine katastrophalen Auswirkungen, wie in den letzten Monaten in Australien, ein Land, das Sie sehr gut kennen. Australien hat die schlimmsten Buschbrände seiner Geschichte erlebt und eine Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg ist zerstört. Menschen sind ums Leben gekommen, Milliarden Tiere sind ums Leben gekommen. War so ein Ausmaß zu erwarten?
Oder? Also die Erde verändert sich. Das, was passiert, ist offensichtlich, aber in so einem Maße, dass es unbegreiflich. Vor allem die Konsequenzen daraus. Es ist nämlich so, dass die Tiere, viele davon sind endemisch, also nur in Australien vorkommt. Da ist ja nicht nur die Tiere, die sterben, sondern sind ganze Tierarten, die bedroht sind, die wahrscheinlich durch eine Periode von Feuern ausgelöscht werden kann. Und das ist tatsächlich was, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen, was so ein, ja, Warnschuss sein kann. Erdgeschichtlich, jetzt auf die Vulkane zurückkommend, ist es so, dass die Zeit der Menschen auf der Erde natürlich begrenzt ist. Wenn man die Vulkangeschichte, die Erdgeschichte sieht, dann ist der Mensch eigentlich gar nicht vorhanden in der ganzen Zeitgeschichte. Aber was er in dieser Zeit mit dem Planeten macht, das ist sehr beachtlich, sage ich mal so.
Natürlich ironisch gemeint.
Genau.
Bei den Vorbereitungen für diese Sendung habe ich einen Artikel von Ihnen gefunden, den Sie im Jahr 2003 in der Tageszeitung Die Welt geschrieben haben. Sie schrieben also vor 17 Jahren, dass die Klimaerwärmung eine so große Gefahr ist, vor allem für das Great Barrier Reef da unten, und dass das Korallenriff in 50 Jahren zerstört sein wird, wenn sich nicht was ändert. Und heute ist das Riff bereits in sehr schlechtem Zustand und es sind erst 17 Jahre her, seit Sie das geschrieben haben. Wie frustrierend ist das, dass Sie Ihre Warnungen so in die Welt schicken und das ungehört bleibt?
Ich glaube, es findet ein Umdenken statt, dass immer mehr Leute was tun wollen. Aber das Problem ist, ist es vielleicht schon zu spät. Selbst wenn wir was tun, jeder für uns in seinem eigenen Rahmen, was kann man überhaupt tun? Das ist eher so die Frustration, dass es jetzt so spät ist, dass man vielleicht nicht mehr so viel tun kann. Heißt nicht, dass man die Hoffnung aufgeben sollte, jetzt nichts mehr unternehmen kann. Aber jeder muss handeln, jeder muss dafür sich einsetzen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Das ist schwierig, da wirklich jeden zu erreichen.
Dann bleiben wir gedanklich im Südpazifik, Ulla Lohmann, weil diese Region ist Ihnen besonders ans Herz gewachsen, Ihre besondere Leidenschaft. Sie waren als erster Mensch im 600 Meter tiefen Herz des aktiven Vulkans Bembo auf Vanuatu in der Südsee. Der Vulkan ist 1330 Meter hoch und der aktivste der Insel Ambrim. Warum wollten Sie unbedingt dorthin?
Ich hatte als Kind Jules Verne gelesen, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich habe mir das so schön ausgemalt und wollte da unbedingt mal so zum Mittelpunkt der Erde. Als ich 19 war, habe ich im Rahmen von einer Weltreise mir diesen Traum erfüllt. Ich habe zumindest einen aktiven Vulkan gesehen. Aber ich war viel zu weit vom Lavasee weg. Das war tatsächlich der Bembo auf der Insel Ambrim in Vanuatu, wo ich als 19-jähriges Mädchen oben am Kraterrand stand. Dann habe ich geträumt, da möchte ich runter. Es hat ganz, ganz, ganz viele Jahre gedauert. Ich habe auch viele Sachen deswegen machen müssen. Aber irgendwann habe ich mir diesen Traum erfüllen können. Ich habe deswegen auch Vulkanologie studiert. Ich habe Umweltmanagement in Australien gemacht, habe mich auf Vulkane spezialisiert, auf die Menschen, die mit aktiven Vulkanen leben. Ich habe mit dem Klettern deswegen angefangen. Ich habe Reisen ins Leben gerufen, damit ich einfach diesen Vulkan länger beobachten konnte. Und irgendwann war der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich mich runter abseilen.
Was war das für ein Gefühl, da unten zu sein?
Naja, zuerst mal war es frustrierend. Ich bin nämlich gar nicht runtergekommen. Beim ersten Versuch, gemeinsam mit meinem Mann, mit dem Basti, haben wir selbst viel Geld in die Hand genommen, haben selbst eine Expedition finanziert und mussten auf halber Strecke abbrechen. Wir waren 300 Meter im Vulkan drin, als es plötzlich angefangen hat zu regnen. Wenn dieser Regen durch die aufsteigenden vulkanischen Gase fällt, wird er zum sauren Regen und kein Mensch weiß, wie lange die Kletterseile bei saurem Regen standhalten. Wir waren froh, als es wir dann nach 8 Stunden endlich geschafft haben, aus diesem Krater wieder rauszukommen. Und das war quasi der erste Versuch, der sehr frustrierend war. Und beim zweiten, ein Jahr später, hat es dann endlich geklappt.
Sie strahlen. Da kommt wahrscheinlich alles zusammen, oder? Die Hitze, das Licht, dann vielleicht auch der Gestank. Sind Sie da in einem Schutzanzug und mit Maske? Wie macht man das?
Also wir haben uns lange darauf vorbereitet. Wir haben feuerfeste Anzüge dabei gehabt, die man tragen muss, wenn man ganz nah vorne an den Vulkankrater, an den Lavasee geht. Weiter hinten braucht man die gar nicht. Wir hatten Gasmaske dabei, natürlich Helm, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die man auch im alpinen Bereich in den Bergen braucht. Aber das war eigentlich alles so ein Automatismus. Was viel wichtiger war, wahrscheinlich hätten andere gesagt, das Überleben ist wichtiger, aber was in dem Moment viel wichtiger für mich war als diese Schutzmaßnahmen, war einfach der Moment. Jetzt endlich hat sich mein Traum erfüllt. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich zum Lavasee hingetreten bin. Es war so heiß, ich habe mein Gesicht auch ohne Schutzanzug in die Hitze gesteckt und war so glücklich, weil ich einfach diesen Lavasee vor mir gesehen hatte. Der hat gebrodelt und geblubbert, so wie man sich so ein Herz vorstellt, so ein Herz der Erde. Es hat ganz hoch gespritzt, die ganze Erde hat gewackelt wie so ein Wackelpudding. Es war so eine absolute Grenzerfahrung, so ganz nah am Abgrund zu stehen, was aber auch gleichzeitig der Ursprung vom Leben ist. Durch die Vulkane kam ja auch das Leben auf die Erde. Also es war unbeschreiblich.
Ist es nicht gefährlich, von so einer Lavafontäne getroffen zu werden?
Ja, das ist sehr gefährlich. Also die Lava ist tatsächlich 1200 Grad heiß. Und selbst wenn man nur von einem ganz kleinen Spritzer getroffen wird, kann das schon tödlich sein. Der Hitzeschutzanzug schützt gegen die Strahlungshitze, aber nicht, wenn man von der Lava getroffen wird. Es ist so, dass wir 50 Meter oberhalb des Sees standen, aber die Lavafontänen über unsere Köpfe drüber gesprudelt sind. Es war so hoch, dass die einfach über uns waren. Sie sind aber immer wieder in diesen See zurückgefallen. Wir haben den Vulkan lange beobachtet, über mehrere Jahre auch, und wussten, dass die Aktivität relativ gleichbleibend ist. Es gibt Vulkane, wie zum Beispiel der Taal, der auch Anfang des Jahres auf den Philippinen ausgebrochen ist. Der ist ein explosiver Vulkan. Das kann man sich so vorstellen wie der Sektkorken auf der Sektflasche. Der ist die ganze Zeit verstopft und man schüttelt die Flasche. Es baut sich Druck auf und irgendwann fliegt der Sektkorken mit einem ganz großen Knall allen um die Ohren. Bei einem Vulkan mit den Lavaseen, das ist quasi immer so, dass da das langsam aber sicher entgast. Der Sektkorken ist quasi schon weg. Und selbst wenn man die Flasche ganz viel schüttelt, kann da nicht auf einen Schlag alles entweichen. Das heißt, wenn die Aktivität gleichbleibend ist, kann jetzt nicht so viel passieren, außer es kommt ein Erdbeben. Aber dann hat man auch überall auf der Welt Pech, jetzt nicht nur unten im Vulkan.
Sie haben da Proben entnommen. Wie haben Sie das gemacht?
Wir haben uns zuerst alles Mögliche ausgedacht. Wir haben so einen feuerfesten Eimer aus feuerfestem Material mitgebracht. Der war viel zu schwer. Den haben wir erst gar nicht darunter gekriegt. Dann haben wir uns überlegt, welche Methoden könnten wir anwenden, aber vor Ort hat einfach nichts funktioniert. Wir haben dann einfach einen Stein, der rumlag, von der Lava genommen, der war ja sozusagen schon mal diesen Temperaturen ausgesetzt, und den haben wir an einem Stahlseil nach unten geworfen und gehofft, dass da eben die Schlacke, also die Spritzer von der Lava, dran hängen bleiben. Hat auch nicht funktioniert. Schlussendlich haben wir tatsächlich einfach die Proben einsammeln können. Nämlich das spritzt so sehr, dass sich dann in der Luft kleine Teilchen abgelöst haben, die von dem Wind, das sind unglaubliche Aufwände, direkt über dem Lavasee. Und dieser Wind hat die direkt vor uns vor die Füße getragen.
Wie lange haben Sie es da unten ausgehalten?
Wenn es nach mir ging, ich glaube, ich wäre immer noch da unten, weil es so faszinierend war. Ich glaube, es waren 8 Stunden oder so, aber das ging auf der einen Seite wie im Flug rum, auf der anderen Seite war es auch so eine Ewigkeit, weil so ein Moment für die Ewigkeit war.
Sie beschreiben diese Reise in Ihrem Buch »Ich mach das jetzt«, meine Reise zum Mittelpunkt der Erde, das im Benevento Verlag erschienen ist. Und Sie beschreiben natürlich auch die Strapazen darin, aber auch die Freude. Hatten Sie gar keine Angst zu keinem Zeitpunkt?
Doch, ich hatte Angst, aber nicht etwa um mich, sondern um den Basti. Wir waren in der Hälfte der Strecke, also 300 Meter von 600 Meter im Herzen der Erde drinne, und da kam plötzlich ein ganz heißer Gasschwall nach oben. Das war so heiß, dass ich die Hände vors Gesicht halten musste, weil ich Angst hatte, mir verglüht das Gesicht. Ich habe die Augenwimpern gehabt, die sich so ein bisschen schon aufgerollt haben, weil es so heiß war, es so ein bisschen verschmort. Wir standen vor der Entscheidung, ob wir wieder abbrechen sollten, wie ein Jahr vorher, genau an derselben Stelle, oder ob wir weiter nach unten sollten. Ich habe dann nach langem Ringen den Basti davon überzeugen können, dass wir doch uns abseilen, aber ich musste einen Kompromiss eingehen. Eigentlich wollte ich der erste Mensch sein auf unserem Planeten, der dieses Neuland betritt, aber Der Basti, er ist Alpinist und Kletterlehrer, kennt sich mit Seiltechnik viel besser aus. Er hat gesagt, entweder ich gehe oder es geht keiner. Und das war tatsächlich der einzige Moment, wo ich Angst hatte. Der Basti hat sich abgeseilt und ich wusste nicht, was passiert da unten. Gibt's da vielleicht giftige Gase? Wie heiß ist es da? Verglüht der nicht einfach so? Und dann verstrichen die Minuten. Und es wurde immer länger und länger. 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, ich habe nicht gewusst, wie lange eine halbe Stunde sein kann. Und dann kam endlich der erlösende Funkspruch von unten. Also wir hatten so Walkie-Talkies dabei. Und der Basti hat gesagt, ich bin unten und es ist verdammt einmalig.
Also sie haben so kommunizieren können. Das ist bestimmt so laut, dass man nicht sich was zurufen kann oder so.
Nein, und man ist da auch außerhalb der Sichtweite. Das sind 300 Meter in so einem Vulkan drin. Da liegen mal ganz große Blöcke rum. Dann geht's auch senkrecht nach unten. Da ist ein kleiner Überhang. Also das ist quasi wie eine 600 Meter hohe Felswand in den Bergen, aber im Vulkan drin. Also da kann man sich jetzt nicht auch wirklich die ganze Zeit verständigen.
Wie kommt man auf diesen Vulkan rauf? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt vorgefertigte Wege gibt, die einen da gemütlich hochführen.
Tatsächlich gibt's vorgefertigte Wege.
Ach ja.
Ja, nämlich die Einheimischen haben keine Straße um ihre Insel herum. Es gibt eigentlich auch nicht wirklich Autostraßen. Es gibt ein paar Autos, gut, mittlerweile mehr, aber ja, zwei Dutzend Autos auf der ganzen Insel, aber es gibt kaum Straßen. Die Menschen gehen quasi über den Vulkan drüber. Das sind alte Handelswege. So erreicht man andere Orte der Insel. Es gibt außenrum, außer mit dem Boot, und das kann auch nicht immer wegen dem Wellengang fahren, gibt es keine Wege und deswegen muss man über den Vulkan gehen. Also es gibt so kleine Fußpfade, die schlängeln sich durch den Dschungel. Es geht mal richtig steil nach oben. Man muss sich teilweise auch mit den Händen festhalten und es ist extrem rutschig. Sind insgesamt fast 1000 Höhenmeter Aufstieg. Also man läuft direkt vom Meer aus los im schwülen Dschungel, immer weiter nach oben kommen, bis man dann irgendwann in der Ascheebene rauskommt, in einer Fläche, die natürlich wie aus einer anderen Welt ist, eine Mondlandschaft.
Sie nehmen ja auch andere Menschen mit zu Expeditionen auf die Vulkane. Wie funktioniert das? Wie viele Menschen verträgt so ein Vulkan?
Der Natur ist es relativ egal, wie viele Menschen dahin kommen. Hauptsache, die Menschen verhalten sich nachhaltig. Das heißt, wir mussten am Anfang auch den Einheimischen vor Ort, die unsere Freunde geworden sind, mussten wir auch erklären, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Weil die haben nicht viel Erfahrung, dass da immer wieder Leute hinkommen. Da wird zum Beispiel das Feuerholz direkt in den Wäldchen geschlagen, aber dort oben wächst alles sehr, sehr langsam. Und es gibt spezielle Pflanzen, die nur dort vorkommen. Und es wäre nicht nachhaltig, das Feuerholz direkt dort zu schlagen. Deswegen gehen wir immer außerhalb der Caldera, also von dem Einsturzkrater an die Hänge vom Vulkan, wo einfach sehr viel Holz auch einfach so umgefallen ist. Wir essen zum Beispiel keine Palmherzen. Dort oben gibt's Palmen, die muss man komplett umschlagen, dann kann man das Palmherz dort essen. Die Einheimischen, wenn die auf der Jagd sind und die Gegend zu Fuß durchlaufen, schlagen die mal rechts und mal links eine Palme. Das macht der Natur nicht viel aus. Aber wenn man dann an einen Ort kommt mit einer Gruppe von Menschen, ich mag es nicht, Touristen zu sagen, weil unsere Reisende keine Touristen sind. Die interessieren sich immer für die Menschen, für die Tierwelt, für die Pflanzenwelt und reisen selbst mit einem nachhaltigen Gedanken. Wenn viele Reisende an einen Ort kommen und man immer wieder dieselbe Handlung machen würde, zum Beispiel diese Palmen essen, dann wird es irgendwann keine mehr geben. Auch in 2-3 Jahren schon, weil dort einfach alles sehr lange braucht zum Wachsen. Es gibt Moose, wenn man die betreten würde, gehen sie natürlich kaputt. Die wachsen teilweise mehrere Millimeter pro Jahr. Die Gegend ist dort sehr unwirtlich für Tier- und Pflanzenwelt. Deswegen muss man da einfach sehr aufpassen, was man macht. Klar, natürlich Müll mitnehmen, einen Ort für die Toilette. Solche Sachen sind selbstverständlich, aber für die Einheimischen nicht. Die wollen einfach alles tun, um den Fremden zu gefallen, um denen auch eine schöne Erfahrung zu ermöglichen. Und deswegen muss man selbst mit der Idee der Nachhaltigkeit dorthin kommen. Es hat wunderbar die ganzen Jahre über funktioniert. Und ich glaube, wir haben da auch wirklich was Schönes aufgebaut.
Noch mal kurz auf die Proben zurückzukommen, die Sie genommen haben. Was haben Sie mit denen gemacht und was ist dabei rausgekommen?
Vor Ort gibt es einen Vulkanologen, Thomas Boyer. Er arbeitet seit Jahren daran, die Vulkane Vanuatus besser zu verstehen. Es hilft nämlich nicht, wenn man nur einmal eine Probe nimmt. Man muss das immer in regelmäßigen Abständen tun, damit man die Ergebnisse vergleichen kann. Wir waren tatsächlich mittlerweile schon dreimal unten im Vulkan, haben dreimal Proben eingesammelt. Die hat der Thomas dann auch analysiert und an der Universität, er ist mit einer französischen Universität affiliiert und dort wurde es untersucht. Gleichzeitig hat er auch ein Vulkanmuseum in Vanuatu gegründet, haben wir dann auch Fotos bereitgestellt, unseren Hitzeschutzanzug. Wir sorgen quasi als so kleine Gemeinschaft dafür, dass die Menschen in Vanuatu ihren Vulkan auch besser verstehen. Das heißt, die wissenschaftlichen Ergebnisse sind nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Menschen vor Ort gedacht, dass die sehen können, dass man den Vulkan auch mit wissenschaftlichen Methoden erklären kann. Dort gibt es kaum Schulbildung, deswegen gibt es kaum einen wissenschaftlichen Hintergrund. Die erklären sich einfach die ganze Umwelt anders. Im Falle einer Evakuierung müssen die Menschen aber auch auf die Vulkanologen hören. Und deswegen braucht man Verständnis für die Wissenschaft und die übersinnlichen Kräfte, sag ich mal, diese Magie, an die die Leute glauben.
Was ist der Vulkan für die Leute?
Der Vulkan ist ein Ort, wo die Geister der Verstorbenen zu Hause sind. Der ist ein Ort der Kraft, der Magie und auch der schwarzen Magie. Die Menschen dort verehren die Götter, verehren die Naturgewalt als solches und sie haben auch verschiedene Riten, diese Magie zu beschwören. Das ist den Männern vorbehalten. Vanuatu ist ganz klar eine Männerwelt. In einer Geheimgesellschaft machen die Männer Tänze, beschwören den Vulkan, es gibt Zeremonien, es gibt einen Ort, wo sich die Männer immer treffen, das heißt Nassara, dort dürfen Frauen gar nicht hin. Ich habe es nach vielen Jahren geschafft, dass ich dort meinen Zutritt bekommen habe. Mhm. Und dort werden solche Sachen quasi beschlossen oder man kommuniziert mit dem Vulkan, man kommuniziert mit den Geistern und dann wird beschlossen, wie die Menschen damit umzugehen haben. Ob sie jetzt die Häuser verlassen müssen, weil der Vulkan ausbrechen wird oder wenn der Vulkan ausbricht, wie man ihn zum Stoppen bringt. Es gibt tatsächlich Menschen, die den Vulkan zum Stoppen bringen können.
Aha, wie geht das?
Sie lachen.
Ja.
Nein, es funktioniert tatsächlich.
Okay.
Und zwar gibt es Menschen, die die Natur ganz genau beobachten. Die sagen dann, wenn der Vulkan ausbricht, werden die natürlich gefragt und die sagen dann, ja, wir müssen den Vulkan erst beruhigen. Dann gibt es Opfergaben für den Vulkan, es werden Zeremonien gemacht und es ist dann aber teilweise immer noch nicht genug. Und ich glaube, ohne das jetzt entzaubern zu wollen, weil die Menschen wirklich an die Dinge glauben, aber ich denke, dass diese Vulkanflüsterer, nenne ich es mal, einer, den wir sehr gut kennen, heißt Zack Zack, dass Menschen wieder Zack Zack tatsächlich sehen, wenn der Vulkanausbruch verebbt, wenn es langsamer wird. Und der Vater vom Zack Zack hat tatsächlich einen Stab genommen und ihn vor den Lavafluss gestellt und da hat dann die Lava wirklich angehalten. Das ist natürlich im Glaube dieser Menschen eine unwahrscheinliche Leistung. Und ich finde es auch eine unwahrscheinliche Beobachtungsgabe, solch einen Moment vorauszusagen.
Das stimmt allerdings, ja.
Also es ist eine Welt, wo man als Wissenschaftlerin nicht so ganz dran glaubt, aber die man auch akzeptieren muss, die man sich aber auch irgendwo herleiten und erklären kann, wenn man das möchte. Man kann es aber auch einfach so stehen lassen.
Es ehrt Sie, dass Sie das genauso tun. In Sachen Vulkane sind wahrscheinlich die Jahre, in denen Sie jetzt da sind, ein Fingerschnips und die dreimal, die Sie da unten waren, konnten Sie trotzdem eine Veränderung feststellen? Oder ist das einfach ein zu kurzer Zeitraum?
Nein, es verändert sich ständig. Also ich war das erste Mal, als ich 19 war, oben am Vulkankrater. Da war der Bembo war ein ganz kleiner Lavasee. Danach ist dieser Lavasee weggegangen und dann ist er wiedergekommen und ist immer größer und größer geworden. Als wir unten waren, war er einmal 60 Meter im Durchmesser, riesengroß. Das Jahr später war er wieder viel kleiner und im Moment tatsächlich ist er ganz verschwunden.
Ach ja.
Und irgendwann wird er auch wiederkommen. Und das ist einfach so spannend, dass sich das ständig wandelt. Es wird nie langweilig.
Sie haben vorhin schon den neuseeländischen Vulkan angesprochen auf White Island. Da war ja eine Vulkanexpedition, die im vergangenen Jahr für viele Menschen tödlich endete. War das zu leichtsinnig, weil dieser Vulkan nicht so vorhersehbar ist?
Die Warnstufe wurde hochgesetzt und die kommerziellen Touren wurden aber weiter angeboten. Ich glaube, bei Vulkanen ist die Gefahr, dass die Menschen das einfach nicht richtig einschätzen können. Sie bezahlen Natur und denken, ja, ja, die werden schon wissen, was sie tun, das ist schon sicher. Aber die Reiseführer, die möchten natürlich auch auf das Geld nicht verzichten. Die sind da vielleicht auch darauf angewiesen. Man kann es schon relativ gut voraussagen, das, was passieren wird. Aber wie schwer der Ausbruch ist, das kann man nicht sagen. Die Warnungen werden aber ignoriert, weil sich die Menschen damit nicht befassen. In dem Moment, wo man bezahlt, wird der Kopf ausgeschaltet. Ich glaube, es wäre nicht so viel passiert, wenn man das den Menschen selbst überlässt, die Gefahr abzuwägen, dass man ganz klar kommuniziert, die Warnstufe wurde hochgesetzt, was möchtet ihr tun, auf die Reise verzichten oder dorthin gehen. Wenn man das so klar formuliert, weiß ich nicht, ob dann viele Menschen sagen, ja, ich gehe natürlich trotzdem. Allerdings weiß man ja auch nicht, was passiert, wenn so ein Vulkan explodiert. Ich war am Anfang auch sehr leichtsinnig. Ich bin auch auf Vulkane hoch, die kurz vor dem Ausbruch waren. Einer ist mir sogar wirklich um die Ohren geflogen. Ich hatte Glück, dass ich mit dem Leben davongekommen bin. Daraus lernt man. Aber man muss ja nicht unbedingt aus den schlimmsten Erfahrungen lernen.
Einer der Menschen, den Sie mitgenommen haben, war Reporter Tobias Krell, der mit seiner Figur des Kinderkanals Checker Tobi den Kinofilm Das Geheimnis unseres Planeten gedreht hat. Sie haben ihn mitgenommen auf einen Vulkan, um ihn in das Herz der Erde schauen zu lassen. Warum ist es Ihrer Meinung nach gut, wenn man Vulkane versteht?
Vulkane sind ein Schaufenster in die Erdzeitgeschichte. Also durch die Vulkane ist auch das Leben auf unserem Planeten entstanden. Es gibt ja zwei Theorien, wahrscheinlich ist eine Mischung aus beiden die Wahrheit, dass einmal das Wasser von außerirdisch auf die Erde eingetroffen ist durch einen Meteoriten, der Wasser mitgeführt hatte. Und das andere ist, dass durch die Vulkane das Wasser auch an die Erdoberfläche gelangt ist, durch den Wasserdampf. Das ist so eine Art Offenbarung, ist so ein altmodisches Wort, aber das passt irgendwo. Man steht am Ursprung der Schöpfung. Das ist unglaublich schön, wenn man so einen Vulkan sieht, weil man dann auch den Kreislauf des Lebens viel besser versteht. Als ich dem Tobias Krell vom Kinderkanal, den Vulkan gezeigt habe, habe ich einfach sein Leuchten in den Augen gesehen. Diese Kraft der Erde zum ersten Mal zu sehen, ich hatte genau dasselbe Leuchten in den Augen. Und für mich ist es auch so, auch bei unseren Reisen, wenn dann die Reiseteilnehmer in so ein offenes Auge der Erde blicken, die sprudelnde Lava sehen, da ist man einfach so glücklich. Das in den Augen der Menschen zu sehen, das ist für mich auch Glück.
Mehr als 15 aktive Vulkane haben Sie bereits erklommen. Dabei geht es Ihnen ja nicht nur um das Abenteuer und um darum, ins Herz der Erde zu gucken, sondern Sie dokumentieren ja auch die Veränderung. Darüber haben wir schon gesprochen. Was sind das genau für Veränderungen, außer dass der Lavasee mal verschwindet? Gibt es darüber hinaus noch weitere Erkenntnisse mit dem Material, was Sie mitbringen? Und was machen Sie damit, Forschungsergebnissen?
Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel der Vulkan in Vanuatu auf der Insel Ambrym, den wir genau untersucht haben, der größte Produzent von vulkanischen Gasen weltweit ist. Aber es kennt ihn kaum einer. Das heißt, an vielen entlegenen Orten passiert ganz viel, aber es ist fast nichts darüber bekannt. Da ist kaum Geld für die Forschung da, weil die Menschen ganz andere Probleme haben. Sie haben existenzielle Probleme. Und da ist es so, dass man mit relativ einfachen Mitteln versuchen muss, so einen Vulkan zu verstehen. Wir arbeiten mit dem Thomas Boyer zusammen, das ist ein Vulkanologe in Vanuatu, der kann viel besser diese Ergebnisse messen. Also wenn wir dann hinkommen und das nur einmal messen, das nützt nicht viel. Man muss das über einen längerfristigen Zeitraum dokumentieren. Das macht dann eher quasi für uns oder mit uns gemeinsam. Und anhand zum Beispiel der Gaszusammensetzung oder der Wandel der Emissionen, da kann man Rückschlüsse darüber ziehen, wie gefährlich der Vulkan ist, ob er auszubrechen droht, was passiert. Was hilft es, wenn man das weiß? Man kann ja sowieso nichts dran ändern. Man kann dem Vulkan ja auch keine Kappe oben aufsetzen, um jetzt das Klima zu ändern. Wenn man das könnte, wäre es toll, weil es sind einfach auch viele Treibhausgase, die da auch mit ausgestoßen werden, die zum Klimawandel auch beitragen. Kann man ja nicht, ist ja die Natur. Was hilft das also? Im Prinzip nicht wirklich. Das hilft nicht, die Welt besser zu machen, unsere Messergebnisse. Es hilft aber den Menschen vor Ort, den Vulkan besser zu verstehen, im Falle eines Falles auch diesen Ort zu evakuieren. Es schützt die Bevölkerung quasi in dem Sinne, dass sie vielleicht auch Vorsorgemaßnahmen treffen könnten mit ihrer Ernte, mit ihrem Vorrat, den sie anlegen könnten. Wenn man weiß, jetzt wird eine längere Periode der Aktivität entstehen, muss man natürlich auch dran denken, dass der saure Regen die Ernte zerstören kann. Man kann aber andere Sachen anbauen, vielleicht funktioniert das. Für die Menschen vor Ort ist es ganz wichtig. Aber die Erde, die interessiert unsere Forschung relativ wenig.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit der Fotojournalistin, Dokumentarfilmerin und Vulkanexpertin Ulla Lohmann. Frau Lohmann, Sie stammen aus der Nähe von Kaiserslautern, aus Enkenbach-Alsenborn. Die Leidenschaft für Vulkane, haben Sie vorhin schon mal erzählt, wurden auch entdeckt, als Sie Jules Verne gelesen haben. Und Sie sind als Achtjährige mit Ihrem Vater nach Italien gefahren und haben Pompeji besucht, die antike Stadt, die durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus zerstört wurde. Was hat Sie damals so sehr dort fasziniert, dass Sie dann Vulkane bis heute ja nicht mehr losgelassen haben?
Es war tatsächlich die Urkraft der Erde, die dieses Leben mit einem Schlag auslöscht, die mich so fasziniert hat. Ich habe diese Abgüsse der gestorbenen Menschen gesehen, die ja in dem Moment gestorben sind, wo sie gerade waren. Also mit einem Kind im Arm oder im Schlaf wurden die Menschen erwischt. Und das Leben damals war einfach festgefroren, festgehalten. Und da habe ich gemerkt, was für eine unendliche Kraft dahinter steckt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich irgendwann wirklich mal gesagt habe, ich möchte diese Kraft sehen. Ich möchte diese Lava sehen. Ich möchte sehen, wie so ein Vulkan ausbricht, was er denn tut.
Das hat Sie nicht verstört als Kind, als Achtjährige?
Nee, ich fand das ganz spannend. Ich fand aber alles, was mit Natur Wissenschaften zu tun hat, total spannend. Ich habe auch Tiere präpariert, um zu gucken, was da drin ist.
Okay, und Sie haben ungefähr auch in dem Alter Ihren ersten Fotoapparat geschenkt bekommen.
Ganz genau.
Hatten Sie den mit in Pompeji und haben da fotografiert oder das noch nicht?
Ich glaube, das war erst hinterher, dass ich den bekommen habe. Das weiß ich nicht so genau, aber ich weiß, dass es von mir, also Fotos, die ich in Pompeji gemacht habe, gibt es keine. Ich erinnere mich noch ganz genau an mein erstes Foto. Das war auf der Burg Alt-Leiningen. Das weiß ich noch, aber in Pompeji weiß ich, da habe ich nicht fotografiert.
Sie haben während der Schulzeit in Kaiserslautern ein Uramphib rekonstruiert und beschrieben, wie sich Sclerocephalus.
Das kann man noch ein bisschen üben. Ja. Sclerocephalus häuseri heißt das Tier.
Okay, ich überlasse das komplett Ihnen.
Ach, Sie können es abgekürzt sagen. Das heißt nämlich übersetzt Dickschädel.
Ah, also wie dieser Dickschädel, der wohl vor 280 Millionen Jahren durch die Pfälzer Wasserwelt sich geschlagen hat. Den haben Sie rekonstruiert und haben damit den Bundeswettbewerb bei Jugendforscht gewonnen. Von dem Preisgeld haben Sie dann Ihre erste Weltreise gemacht. Hing also Forschung und Abenteuer irgendwie schon immer zusammen für Sie?
Also es ist die Neugierde, die mich antreibt, fremde Menschen zu entdecken, fremde Flecken zu erleben, zu spüren und auch Fragen nach dem Warum zu beantworten. Es ist nicht damit getan, für mich an einen Ort zu fahren. Ich will auch wissen, wie dieser Ort funktioniert, warum die Menschen sich so verhalten, die dort leben, warum der Ort nicht besiedelt ist, wie der Ort entstanden ist. Also das ist unglaublich spannend, welche Fragen sich einem auftun, wenn man mit offenen Augen durch die Welt reist. Und die Fragen, auf die habe ich teilweise keine Antwort gefunden. Und deswegen gehört für mich Wissenschaft und Abenteuer einfach zusammen.
Sie haben nach dem Abitur in Mainz Geografie und Publizistik angefangen zu studieren und sind dann nach Australien gegangen, um dort, das haben Sie vorhin auch schon mal erwähnt, Umweltmanagement und Fotojournalismus zu studieren. War der Drang, dann doch dauerhaft rauszukommen, so stark und dass Sie dann aus Mainz weg sind?
Also ich bin in Alsenborn geboren. Das ist für die Enkenbach-Alsenborner ein Riesenunterschied, aus welchem Dorfteil man kommt. Es wohnen ganz wenige Menschen in diesem Dorf und das wurde mir ganz schnell zu eng. Ich bin dann in die große, weite Welt dank dem Preisgeld von Jugend forscht, was auch wirklich lange gereicht hat. Ich habe unterwegs immer gearbeitet und habe die Welt so als meinen Spielplatz entdeckt. Und ich habe gemerkt, dass so viele Fragen drauf warten, beantwortet zu werden, so viele Flecken noch drauf warten, entdeckt zu werden, so viele Menschen noch drauf warten, getroffen zu werden. Und dann habe ich gesagt, nein, was mache ich denn zu Hause? Ich möchte wieder raus. Ich habe deswegen auch sehr schnell mein Studium absolviert, habe ganz schnell auch ein Stipendium für Australien bekommen, weil ich einfach wieder weg wollte. Nicht, dass Mainz jetzt nicht schön ist, aber es ist eine Großstadt. Ich mag keine Städte und das Leben hier war für mich so ein Übergang. Ich wollte einfach wieder in die Südsee, in den Südpazifik, wo ich einfach tolle Menschen getroffen habe, tolle Fragen gefunden habe und natürlich auch meine Vulkane hatte.
Sie haben längere Zeit auf Vanuatu gelebt. Ich musste erst mal recherchieren, was das überhaupt für ein Land ist. Es ist ein Inselstaat im Südpazifik, der aus mehr als 80 Inseln besteht. Und Sie haben dort mit den Ureinwohnern gelebt. Wie haben Sie das gemacht? Man kann ja sicherlich nicht einfach da hinkommen und sagen, so, hallo, ich bin jetzt auch hier.
Ganz genau so habe ich es gemacht.
Ach ja.
Ich bin tatsächlich mit dem Schiff angekommen. Ich habe dann auf einem Schiff angeheuert als Köchin, obwohl ich gar nicht kochen konnte. Ich konnte auch nicht segeln, aber egal. Mit dem Schiff bin ich nach Vanuatu gesegelt und an Orte gekommen, wo es sonst keine Touristen gibt. Die Einheimischen haben mich unglaublich freundlich begrüßt und aufgenommen, weil sie natürlich neugierig waren, welche Menschen mit dem Schiff kommen, wer ich bin. Und ich habe mich dann auch ganz viel einfach so hingesetzt und versucht, mit den Menschen zu kommunizieren. Hat natürlich nicht immer geklappt. Ich habe dann im Laufe der Jahre natürlich die Sprache gelernt. Das Bishlama spreche ich heute fließend. Aber am Anfang war das nicht so einfach. Aber durch die Zeit, die ich mit den Menschen verbracht habe, hat sich so ein Vertrauensverhältnis gebildet. Ich glaube, das ist so der Schlüssel, dass man auch wirklich offen den Menschen begegnen muss und neugierig auf den Gegenüber sein muss. Und dann ist es ganz egal, welche Sprache man spricht. Man sagt ja immer, ein Lächeln sagt mehr als 1000 Worte. Es stimmt wirklich. Und vor allem die Menschen dort, die kennen nicht unsere Statussymbole. Bei uns ist es ja so, wenn man eine bestimmte Marke trägt an Kleidung, eine bestimmte Uhr am Handgelenk hat, dann kann man so den sozialen Status absehen. Dort teilweise gibt es die Menschen wirklich einfach nur im Baströckchen und oben ohne. Dort ist jeder gleich. Und man schaut direkt ins Herzen der Menschen rein. Wenn man da nicht aufrichtig ist und nicht ehrlich, auch sich selbst gegenüber, hat man überhaupt keine Chance. Das habe ich relativ schnell gelernt und da fiel mir der Zugang doch eigentlich einfacher als gedacht. Zusätzlich ist die Kamera auch so ein Schlüssel zum Herzen der Menschen. Durch ein Foto kann ich natürlich auf die Menschen zugehen und sagen, dürfte ich ein Foto machen? Gerade heute im Zeichen der Digitalkameras können die Menschen auch ihr Foto sehen, was man gemacht hat. Und das finden die meisten natürlich ganz, ganz, ganz toll. Vor allem, ich war an ganz vielen Orten, wo sie noch nie ein Foto von sich selbst gesehen hatten, die Menschen. Mhm. Das war sehr, sehr spannend.
Von was leben die Menschen? Landwirtschaft und sind Jäger?
Als ich das erste Mal dort war, war das ein Leben fast noch wie in der Steinzeit. Es hat sich natürlich im Laufe der Jahre gewandelt. Mittlerweile braucht man auch Geld dort vor Ort. Früher hat man eigentlich fast nur getauscht, von der Hand in den Mund gelebt. Aber heute braucht man auch Geld. Wissen Sie für was? Für die Handys.
Ja.
Es gibt mittlerweile tatsächlich Handymasten und die Menschen kaufen sich auch Handys. Natürlich auch, um mit ihren Verwandten in Kontakt zu bleiben, die teilweise auf anderen Inseln leben. Natürlich auch, weil es einfach ein Sprachrohr in eine fremde Welt ist. Es gibt dann Handys gleich mit Facebook-Flatrate, wo dann die Menschen quasi von der Steinzeit im Facebook surfen können.
Bastrock und Handy, das ist eine kuriose Vorstellung.
Ja, aber so ist es wirklich. Es ist sehr skurril. Das Leben hat sich dadurch natürlich sehr schnell gewandelt. Aber es ist immer noch so, dass es sehr ursprünglich ist. Obwohl es mittlerweile jetzt kleinere Geschäfte überall gibt. Es gibt natürlich immer bessere Verkehrsanbindungen. Das heißt, die Leute wollen auch reisen, also zur anderen Insel reisen oder mal mit dem Auto ins nächste Dorf reisen, anstatt da jetzt zu Fuß zu gehen. Die Menschen wollen natürlich das Handy, das Internet, den Fortschritt, Generator, Licht und zum Glück auch die Schulbildung. Früher hatte man nicht unbedingt das Geld, alle Kinder in die Schule zu schicken oder teilweise auch gar kein Kind in die Schule zu schicken. Mittlerweile wird die Schulbildung natürlich schon priorisiert und es werden viel mehr Kinder in die Schule geschickt.
Was ich enorm finde, ist, dass die rund 230.000 Einwohner von Vanuatu mehr als 110 Sprachen sprechen. Da kommen auf 2.300 Menschen eine Sprache.
Ja. Vanuatu ist das Land mit der größten Sprachendichte der Welt. Und tatsächlich auf der Insel Ambrim, die einen Durchmesser von 25 Kilometer hat, da werden 4 bis 5 eigenständige Sprachen gesprochen. Ich kann von diesen ganz vielen indigenen Sprachen, ja, so 5, 6 rudimentär, aber da habe ich noch einiges vor mir. Die Landessprache Bishlama, die kann ich. Das wurde von den Missionaren eingeführt. Das ist so eine Handelssprache, so eine Einheitssprache, so eine Art Pidgin-Englisch. Eine Mischung aus Französisch, Englisch, bisschen Holländisch, ein paar Eigenbegriffen. Das ist relativ einfach zu lernen. Und Vanuatu hat auch eine Gemeinschaftssprache von den Einheimischen. Sandzeichnungen machen die. Die verständigen sich mit Sandzeichnungen, das sind dann Symbole im Sand, die konnte man tatsächlich früher auch als Wegweiser zum Beispiel lesen.
Was ist eine besonders schöne Begegnung gewesen auf dieser Insel? Haben Sie so, Sie haben ja Freunde dort, haben Sie schon gesagt, was war so ein besonders eindrückliches Erlebnis, was Ihnen sehr in Erinnerung geblieben ist?
Die Taufe von der kleinen Ulla. Nach mir wurde ein Kind benannt, Ulla. Und wir haben die Taufe gefeiert. Also ich musste auch die Patenschaft ganz offiziell annehmen. Das war wunderschön. Wir haben für das ganze Dorf ein ganz großes Fest ausgerichtet. Wir haben auch einen Ochsen geschlachtet, ein riesengroßes Festmahl. Und dann war das wirklich so, wie wenn man in einem fremden Land eine neue Familie bekommt. Es war unglaublich schön zu sehen, wie man da auch von der Dorfgemeinschaft mit aufgenommen wird. Der Basti und ich, wir sind da wirklich integriert und wir wurden von jedem willkommen geheißen. Und selbst wenn es nicht die erste Patenschaft ist, ich habe auch andere Kinder, die nach mir benannt worden sind. Es gibt auch in Vanuatu noch eine andere Ulla, so ist es jetzt nicht. Aber dieses Fest war so ein toller Punkt, weil dann sich jeder gefreut hat, jeder getanzt, gesungen hat. Das war so ein Punkt, wo man gemerkt hat, ja, ich bin angekommen.
Gab es auch was Unangenehmes, Sie als Frau allein? Sie haben vorhin gesagt, das ist schon eine Männergesellschaft dort mit Orten, wo Frauen gar nicht hin dürfen.
Als ich 19 war, durfte ich an einer Vulkanexpedition dran teilnehmen. Ich war damals Köchin, irgendwo muss man ja mal anfangen. Und da gab es viele Missverständnisse, weil man sich zum Teil auch nicht wirklich die Zeit genommen hat, die andere Seite zu verstehen. Die Einheimischen nicht, um die Wissenschaftler zu verstehen, die Wissenschaftler und Filmemacher nicht, um die Einheimischen zu verstehen. Da gab es viele Missverständnisse. Und bei der Expedition wurden wir tatsächlich auch von den Leuten vor Ort vertrieben. Wir mussten dann mit dem Flugzeug gerettet werden, weil es wirklich gefährlich war. Aber hauptsächlich deswegen, weil man nicht wirklich miteinander kommuniziert hat. Das war für mich ein Moment, wo ich tatsächlich Angst hatte. Die Menschen kamen dann mit der Machete auf uns zu und man weiß ja nicht, was die dann sagen und schreien. Ja, ein Moment, der mir damals Angst eingeflößt hat. Heute könnte ich das natürlich sofort entschärfen. Ich kenne die Sprache. Ich weiß, was damals auch falsch lief von beiden Seiten, wie man sich besser verständigen kann. Das würde nicht mehr passieren.
Sie haben sich mit Ihren umwerfenden Naturaufnahmen einen Namen gemacht in der Szene der Naturfotografen. Sie arbeiten für Geo, National Geographic, geben Bildbände heraus. Was macht für Sie ein gutes Naturfoto aus? Wann ist das Bild perfekt?
Wenn es eine Geschichte erzählt. Wenn der Betrachter meines Bildes selbst eine Emotion dabei hat und einfach dazu eingeladen wird, noch ein bisschen näher im Bild zu verweilen. Heute sind Bilder ja schnelllebig. Auf Instagram blättert man einfach so durch. Man sieht die Bilder als eine Massenware. Es kommen immer wieder auch tolle Bilder, die man sieht, aber man blättert schnell drüber. Ein gutes Bild ist für mich ein Bild, wo man einfach ein bisschen länger verweilt, wo man im Bild schweifen kann. Und wo man vielleicht auch selbst eine Emotion fühlt.
Wie viel kann man vorbereiten? Wie viel ist dann Intuition in der Situation vor Ort? Dann doch vielleicht vieles anders nochmal, als man vorher gedacht hat, dass es vielleicht wird.
Schätzen Sie mal, wie viel vom eigentlichen Arbeitsalltag das Fotografieren an Prozent ausmacht. Nee, lieber nicht schätzen.
Lieber nicht, ich weiß es nicht. 10?
Na, noch nicht mal. 2% vielleicht? 1%, wenn ich auf den Auslöser drücke, weil die meiste Zeit verbringt man damit, zu recherchieren, wo man hin möchte und dann auch zu dem Ort hinzukommen und dann natürlich zu warten, bis die Bedingungen perfekt sind. Es gibt natürlich Orte, die einfacher zu erreichen sind. Es gibt Themen, die einfacher zu fotografieren sind, logisch. Aber viel von meiner Arbeit ist auch diese Forschung, einfach nicht nur was zu verstehen und im eigentlichen Sinne zu forschen, sondern auch den Ort zu erforschen, wo man hin möchte, das nächste Thema zu erforschen. Fotografieren ist bei mir nämlich nicht nur das Einzelbild, Sie haben es ja schon gemerkt, die Geschichte ist wichtig, nicht nur hinter einem Bild, sondern warum ich das Bild zeige. Anfang des Jahres habe ich in Geo Frankreich eine Geschichte veröffentlicht, die darum geht, wie die Menschen in Indonesien mit dem Vulkan leben. Da musste ich dann nach Indonesien fahren, die Geschichte recherchieren und das sind Einzelbilder, ja, aber das wirkt nur als Geschichte schön. Deswegen ist es auch so aufwendig, solche Themen zu recherchieren. Und es ist tatsächlich immer fast eine wissenschaftliche Forschungsarbeit.
Wie viel Nachbearbeitung steckt dann noch in den Bildern?
Ich versuche vor Ort immer das Bild so zu fotografieren, wie ich es möchte. Das heißt, ich bearbeite ganz, ganz wenig nach. Ich drehe eigentlich nur 6 Regler in meinem Lightroom und das war's. Aber ich mache natürlich unglaublich viele Bilder, wenn ich schon in so einer Situation bin. Und deswegen ist der Auswahlprozess bei mir relativ lange. Also ich habe zum Beispiel von der letzten Reise nach Indonesien zum Vulkan Merapi, habe ich über 40.000 Bilder mitgebracht. Ich war 3 Wochen unterwegs, habe 40.000 Bilder fotografiert. Schlussendlich wurden in Geo 15 davon veröffentlicht. Das heißt, man muss lange, lange auswählen. Der Redaktion schicke ich dann beispielsweise nur die 300 besten Bilder, die muss dann nochmal aussuchen. Aber aus 40.000 Bildern 300 Wahnsinn. Auszusuchen, ist auch schon mal eine Arbeit.
Ja. Gibt es Fotografen, die Ihnen Vorbilder sind?
Der Carsten Peter, von dem habe ich gelernt, ist mir ein ganz großes Vorbild im Bereich der Vulkane. Mit dem war ich zum ersten Mal bei einem aktiven Vulkan und das vergesse ich nicht. Der macht unglaublich tolle Naturaufnahmen. Jan-Athus Bertrand, das ist ein französischer Fotograf, der die Erde von oben dokumentiert hat, hat viel für Geo gemacht. Es gibt so ein Bild mit einer herzförmigen Insel, was viele kennen.
Das ist bekannt, ja.
Und er hat ganz viel Philosophie hinter seinen Bildern. Er sagt, er möchte nicht nur die Welt von oben sehen, sondern auch die Menschen, die vor Ort leben. Für ihn habe ich dann mehrere Jahre für ein Projekt, das nennt sich Human, gearbeitet, wo ich Menschen auf der ganzen Welt dieselben Fragen stellen durfte. Egal, ob in Papua-Neuguinea oder in Deutschland, ich durfte die Menschen fragen, wann sie zum letzten Mal geweint oder gelacht haben, was das traurigste Ereignis war, das lustigste Ereignis, und habe da unglaublich viel über Menschen gelernt. Und er ist mir auch ein großes Vorbild im Bereich Naturschutz. Er setzt sich sehr für die Erde ein und für die Natur. Da ist ja Dirk Steffens mir auch ein tolles Vorbild. Jetzt weniger als Fotograf, sondern als Filmemacher, als Moderator. Als Fotograf ist der Brent Sturton auch ein großes Vorbild. Er hat einen World Press gewonnen und er fotografiert sehr viele Missstände auf unserem Planeten, gerade im Bereich Wilderei zum Beispiel. Ich finde es toll, was er mit seinen Bildern erreicht, was diese Masse auch schon bewirkt hat. Es wurden teilweise Gebiete geschützt in Afrika, nur durch Fotos. Das finde ich wahnsinnig, mit Bildern so etwas erreichen zu können. Und ich hoffe, dass ich da irgendwann auch mal hinkomme.
Kommen wir, Ulla Lohmann, zum Ende der Sendung noch auf Ihr aktuelles Projekt. Sie sind dabei, 47 Berge in 47 Ländern zu erklimmen. Dabei besteigen Sie in jedem europäischen Land den höchsten Berg. Und das Projekt heißt Abenteuer Europa. Wo befindet sich denn der niedrigste Berg in Europa?
Das ist tatsächlich der Vatikan, der Vatikanische Hügel. Der ist 8 oder 79 Meter hoch.
Kann man nicht mehr von Berg sprechen?
Nee, nicht wirklich. Es war allerdings eine Herausforderung, weil wir wollten auf den Petersdom, das ist ja der höchste Punkt vom Vatikan, ist jetzt nicht der höchste natürliche Punkt, aber der höchste Punkt. Und da war die Schlange ewig lang. Wir standen 7 Stunden an, um auf diesen Berg in Anführungszeichen zu kommen.
Also Strapazen.
Strapazen ohne Ende. Allerdings glauben viele, der niedrigste ist in den Niederlanden. Stimmt gar nicht. Der ist relativ hoch, nämlich der ist in der Karibik auf der Insel Saba.
Ach ja, wieder was gelernt. Und der höchste, da gibt es, glaube ich, ein bisschen Diskussion darum, ob das der Elbrus im Kaukasus ist oder der Mont Blanc in Frankreich. Kann das sein?
Es kommt darauf an, wie man Europa definiert. Ja. Wir haben es jetzt mal geografisch definiert und wir haben den Elbrus als den höchsten Punkt, über 5600 Meter, einfach weil wir auch Lust haben, da hochzugehen. Das ist ja auch das Abenteuer, was uns lockt.
Und wo liegt da Deutschland im Ranking bei 47?
Also die Zugspitze ist einfach ein wunderschöner Berg. Ich weiß jetzt nicht, an wie viel Stelle der steht. Es ist auch ein sehr abenteuerlicher Berg, weil wir vor allem nicht mit der Seilbahn nach oben fahren möchten, sondern wir klettern. Mit einer richtigen Kletterroute kann man wirklich abenteuerlich hochklettern. Man kann Abenteuer direkt vor der Haustüre haben. Das ist so das Fazit von unserem Projekt. Wir sind ja auf die Südsee spezialisiert. Ich bin am anderen Ende der Welt zu Hause. Aber was direkt vor der Haustür liegt, das vernachlässigt man immer so. Und deswegen wollen wir uns auf das Abenteuer vor der Haustür machen.
Und auch hier haben Sie angehängt sozusagen an das Abenteuer Gespräche mit Menschen. Sie sprechen in jedem Land mit Menschen darüber, wie sie sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Welchen Eindruck haben Sie? Ist in Europa dieses Thema so in jedem Land angekommen? Also beschäftigen sich die Menschen damit?
Es gibt in jedem Land Menschen, die sich damit beschäftigen und auseinandersetzen und die das vor allem auch leben. Es gibt natürlich in jedem Land auch Menschen, die das ignorieren. Aber es ist so, dass wir diese positiven Beispiele, die suchen wir. Und die Menschen sind unglaublich inspirierend. Ob es jetzt in Moldawien die Gründerin eines Ökodorfes ist. In Moldawien beispielsweise gibt es keine Mülltrennung. Es gibt keine Umwelterziehung. Da hat sich ein Dorf zusammengeschlossen. Sie haben sich entschlossen, eine Mülltrennung zu machen. Sie haben eine Umwelterziehung. Sie haben gemeinschaftlich Bäume wieder aufgeforstet. Und sie haben einfach eine ganz tolle Dorfgemeinschaft, die diesen Umweltgedanken lebt. Solche Beispiele suchen wir und solche Beispiele haben wir gefunden. Es ist unglaublich schön, wie inspirierend da auch Länder und Menschen sein können an Ecken, die wir eigentlich fast vergessen haben. Balkan zum Beispiel waren wir. Das war so unbeschreiblich schön dort. So eine wilde Landschaft, so wunderbare, wertvolle Menschen, die diesen Umweltschutzgedanken leben und verkörpern, ohne das jetzt an die große Glocke zu hängen.
Was wird daraus? Ein Film? Ein Buch?
Wir machen ein Buch. Es kommt Ende des Jahres raus. Wir machen auch Vorträge, werden damit auch eine Multivisionsshow live mit dem Flügel begleitend durch Europa machen. Also der Basti spielt dann am Flügel und begleitet die Show live. Internet natürlich kann man uns auch begleiten. Das ist ja heutzutage tatsächlich auch eine tolle Möglichkeit geworden. Wir posten dann auch, wenn wir unterwegs sind, auf Instagram immer regelmäßig. Man kann unsere Abenteuer sozusagen auch live mitverfolgen.
Ulla Lohmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.